Osnabrück zu unserem heutigen Vortrag. Und wir freuen uns, dass ihr doch so zahlreich erschienen seid. Wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Es ist unsere erste Veranstaltung und ja, wir sind alle noch ein wenig frisch dabei und etwas aufgeregt. Kurz was zu uns. Die Basisgruppe der Linksjugend in Osnabrück existiert schon ein wenig länger, aber in der aktuellen Besetzung oder Zusammensetzung gibt es uns seit ungefähr November. Wir sind so 3 bis 5 Aktive und wir treffen uns alle 2 Wochen montags um 8 im Parteibüro der Linken. Also ihr seid herzlich eingeladen, auch mal bei uns vorbeizuschauen, falls ihr Interesse habt. Ja, genau. Und aktuelle Termine und Ankündigungen gibt es auch immer auf unserer Facebook-Seite und unserem Blog. Falls es euch interessiert, schaut mal vorbei. Aber jetzt zum heutigen Vortrag. Ihr habt wahrscheinlich schon ein paar Flyer gesehen oder irgendwo mal eine Ankündigung gelesen oder so. 70 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus. Erinnerungspolitik, Antisemitismus und das deutsche Nationale a priori. Mit der aufgegriffenen Frage, waren wir nicht alle irgendwie Opfer? Soll der Charakter des Gedenkens 70 Jahre nach der Kapitulation des Nationalsozialismus beleuchtet werden? Seit vielen Jahren greift eine Selbstversöhnungsrhetorik in Deutschland um sich. Viele Deutsche sehen sich als Opfer, sowohl der Nazis wie der Alliierten oder der Moderne, die an Auschwitz schuld sei. Politikwissenschaftler und Direktor des Berlin International Center for the Study of Antisemitism, Dr. Clemens Heni, wird hierzu referieren. Wir, die Linksjugend Osnabrück, wurden in vergangener Zeit und auch aktuell mit der Antisemitismus-Thematik oft konfrontiert. Wenn ein Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke eine nicht zu leugnende Affinität zu antisemitischen, antizionistischen, verschwörungsideologischen und regressiven Erklärungsversuchen der kapitalistischen Realität deutlich macht, der Begriff Antisemitismus als Massenmord, der dem Massenmord vorbehalten bleiben muss, definiert wird und auf einem Video, welches von der rechtsradikalen Band Die Bandbreite auf YouTube hochgeladen wurde, dieselbe Person verkündet, dass man sich natürlich auch mit der Hamas solidarisieren könne, wenn Genossen und Genossinnen den verschwörungsideologischen YouTube-Kanal von Ken Jebsen in den Himmel loben und ein vor kurzem übrigens ehemaliges Mitglied des Landessprecherinnenrates der Linksjugend Solid Niedersachsen, der gewählt wurde in den Vorsitz im Kreisverband der Linken in der Region Hannover, einen offenen Israel-Hass und Gewaltverherrlichung zur Schau stellt, indem er auf Facebook mit Aussagen wie Fuck Israel und einer Aufforderung, israelische Waren zu boykottieren, als Lösung die Hetzparole Kauft nicht bei Juden propagiert und als Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern Enjoy Intifada bekundet. Da müssen wir uns als parteinaher Jugendverband der Linken mit dem deutlich sichtbaren Antisemitismus in den eigenen Reihen auseinandersetzen und diesen nach unseren antifaschistischen Grundsätzen überwinden. Wir wollen mit dieser Veranstaltung einen kleinen Beitrag zum Gedenken an die 6 Millionen getöteten Juden und Jüdinnen leisten. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landesarbeitskreis Shalom der Linksjugend und dem Verein zur Förderung des deutsch-israelischen Kulturaustausches DIKA e.V. statt.
Ja, vielen Dank für die Einführung und für die Einladung. Sorry für die Verspätung. Das waren irgendwelche zehntausende Schnipsel von irgendwelchen geschredderten Dokumenten, die auf der Autobahn lagen, und deswegen war die 2,5 Stunden gesperrt. Ich kann nur hoffen, dass es keine NSU-Akten waren, wie wir das in Berlin zumindest schon hatten, die ja geschreddert wurden, bevor sie gelesen wurden. Da es jetzt schon später ist, dachte ich, dann ist es egal, wenn der Vortrag sowieso länger dauert. Also, mal sehen, also es sind 21 Seiten und 101 Fußnoten. Ich werde versuchen, vielleicht doch das eine oder andere dann zu kürzen, ohne dass da die Substanz irgendwie darunter leidet. Aber wenn das doch dann sich andeutet, dass es viel zu viel wird, dann müssen wir halt irgendwie so Andeutungen machen, dass es vielleicht doch abkürzen sollte oder sowas. 70 Jahre nach Ende des Holocaust und des Nationalsozialismus sind die Deutschen so vergnügt, so beliebt und so mächtig wie noch nie seit 1945. Laut einer Umfrage von Bertelsmann möchte eine Mehrheit der Deutschen nichts mehr von der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust wissen, wie die Taz berichtet. Zitat: Demnach möchten 81% der Befragten die Geschichte der Judenverfolgung hinter sich lassen und sich gegenwärtigen Problemen widmen. Einen regelrechten Schlussstrich wollen 58% der Befragten ziehen. Bei den 40- bis 49-Jährigen ist es jeder Zweite, bei den über 60-Jährigen sind es hingegen 61%. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund rennt der Sunnyboy der kulturwissenschaftlichen Elite, Harald Welzer, offene Türen ein, wenn er sich 2012 mit seiner Kollegin Dana Giesecke vehement gegen eine Erinnerung an die NS-Zeit wendet. Er findet zum Beispiel Gedenktafeln wie in Berlin-Schöneberg, die an die KZ- und Vernichtungslager erinnern, überflüssig, ja schädlich, da sie eine negative Botschaft transportierten. Er möchte das positive, gedachte, menschenmögliche, Zitat, so heißt ein Buch von ihm, betont wissen. Die armen, gebeutelten Deutschen seien Opfer einer, Zitat, Diktatur der Vergangenheit, Zitat Ende, wie die Sozialwissenschaftlerin Brigitta Huhnke in einer Kritik an Welzer-Giesecke analysiert. Der Erziehungswissenschaftler Klaus Ahlheim hat deshalb Welzer als schwadronierend kritisiert. Ahlheim zeigt jedoch auch, wie trendig Welzer ist, was sich am Beispiel der Unternehmensberaterin bzw. Coacherin Barbara von Maibaum zeigt, deren Buch Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen, er zerpflückt und kontextualisiert. Also das Buch heißt Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen. Das sagt schon einiges. In der Forschung wird ebenso seit Jahren eine Abkehr vom Gedenken an den Antisemitismus im Nationalsozialismus eingefordert. Das kann man exemplarisch anhand der Geschichte des Naturschutzes zeigen. Die beiden Landschaftsarchitekten bzw. Historiker des Naturschutzes, der Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur Gerd Gröning und Joachim Wolschke-Bullmann fordern seit den 1980er Jahren eine solche kritische Geschichte ihres eigenen Fachbereichs ein und haben vielfältige Forschungen zur Geschichte des Antisemitismus, der völkischen Ideologie und des Nationalsozialismus vorgelegt. Gröning hat darüber hinaus auch den Beitrag von Juden zur Geschichtsschreibung des Naturschutzes und zum Verhältnis von Juden zum Naturschutz erforscht, sowie Dokumente dazu zugänglich gemacht. Doch der Mainstream der Forschung geht lieber andere Wege, wie zum Beispiel die Forschungen von Frank Ükötter oder Joachim Rathkau zeigen, die lieber von der Vielfalt der Möglichkeiten des Naturschutzes im SS-Staat reden und vom Antisemitismus, wie bei einem der führenden Naturschützer in Nazi-Deutschland, Walter Schönichen, wenig wissen wollen. Was wir derzeit erleben, ist ein Revisionismus, eine vorgeblich neutrale Wiederbetrachtung der Geschichte ungeahnten Ausmaßes. Wie ich mit diesem Vortrag zu zeigen versuche, haben wir es weltweit mit einer Trivialisierung der Shoah zu tun, einem vor allem in der Wissenschaft permanenten Reden über Genozid, welches jegliche Spezifik und Einzigartigkeit des Holocaust vernebelt oder bewusst verwischt. Holocaustleugnung ist kein großes Thema mehr. Die Trivialisierung des Holocaust ist die neue Mode. Zudem haben wir es besonders in der muslimischen und arabischen Welt mit einer Affirmation des Holocaust zu tun, sowie der Ankündigung eines Neuen. Das ist ganz was Neues. So riefen die Hacker von Anonymous aus Solidarität mit dem Terroristen des Islamischen Staates für Anfang April 2015, vor ein paar Tagen, zu einem, Zitat, elektronischen Holocaust gegen Israel auf und wollten das Land computertechnisch stilllegen, was kurzfristig auch geglückt ist. In Deutschland zeigt sich eine besonders merkwürdige Form des Umgangs mit der Vergangenheit. Neuerdings, ja eigentlich seit der Rede vom Bundespräsident Richard von Weizsäcker vom 8. Mai 1985, sprechen die Deutschen von einer Befreiung, die der 8. Mai 1945 angeblich für sie gewesen sei. 1999 argumentierte Bundesaußenminister und die Ikone der Grünen Joschka Fischer für einen NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien bzw. Serbien mit dem unsagbaren Spruch »Nie wieder Auschwitz«. Und die Fernsehmoderatorin Anja Reschke sprach sich vor wenigen Wochen für eine Erinnerung an Auschwitz aus, was sehr bedeutsam ist, doch sie fügte hinzu, Auschwitz sei elementar für ihre, Zitat, Identität als Deutsche. Auf diese Tendenzen hat Anfang Februar 2015 der Literaturwissenschaftler Jan Süßelbeck kritisch reflektiert und resümiert, Zitat, diese diplomatische Vereinnahmung des Shoah-Gedenkens für die Konstitution der Berliner Republik die heutigen Pegida-Deutschen geradezu linksradikal erscheinen mag, fand sich bereits bei Richard von Weizsäcker, ein halbes Jahrzehnt vor dem Mauerfall. Sie entstand also noch in der alten Bundesrepublik in einer Rede, in der die allgemeine Zerknirschung über die Niederlage der Kapitulation von 1945 zum Ursprung eines Neuanfangs umgedeutet wurde. Zitat, wir Deutsche sind ein Volk und eine Nation. Wir fühlen uns zusammengehörig, weil wir dieselbe Geschichte durchlebt haben. Zitat Ende. Völlig unkritisch, ja affirmativ, wird hingegen eine Europäisierung oder Universalisierung des Holocaust durch die beiden Soziologen Daniel Levy und Nathan Snyder vorgestellt. Gerade den Krieg gegen Serbien im Jahr 1999 sehen sie als geradezu moralische Konsequenz des Holocaust, der zu einer Universalität der Menschenrechte, Zitat, beigetragen habe. Die beiden Soziologen sind Anhänger des von Ulrich Beck vorgestellten Konzepts der zweiten Moderne und meinen, sie wären besonders reflektiert, wenn sie die Benutzung der Shoah für gegenwärtige Zwecke geradezu einfordern und darin keine Trivialisierung des Präzedenzlosen zu sehen vermögen. Levy und Snyder gehen sogar so weit, dass sie kein Problem damit haben, dass Antikommunisten von einem, Zitat, roten Holocaust reden, wie Stéphane Courtois und andere, darunter Joachim Gauck, im Schwarzbuch des Kommunismus von Ende der 1990er Jahre. Levy und Snyder sind geradezu euphorisch, dass manche arabische Autoren, wie Edward Said, den Holocaust nicht leugnen, sondern die arabische Welt auffordern, ihn anzuerkennen, damit die Juden und Israel ihre, Zitat, Verbrechen an den Palästinensern von 1948, hier meint er die sogenannte Nakba, auch anerkennen könnten. Er weiß, dass man die Vernichtung von 6 Millionen Juden nicht mit der angeblichen oder tatsächlichen Vertreibung von Palästinensern vergleichen kann und tut es trotzdem. Said ist bekanntlich der Ideologe des Orientalismus, einer antiwestlichen Ideologie, welche westlicher Kunst und Politik grundsätzlich einen rassistischen Blick auf den Orient vorwirft. Seine Studie Orientalism von 1978 kulminierte in einer Attacke auf Israel, das die letzte Bastion des Orientalismus auf westlichem Rassismus sei. Für Levy und Snyder hingegen ist Said ein Vorkämpfer der Anerkennung der Rechte anderer, wie man unschwer in seinen Schriften anderer, sie erwähnen gar nicht einen abgrundtiefen Hass auf den Zionismus und den jüdischen Staat Israel, wie man unschwer in seinen Schriften erfahren kann. Ich habe zu etwas Said ein ganzes Kapitel in diesem grünen Buch, das da liegt, Schadenfreude über Islamforschung und Antisemitismus. Da habe ich die entsprechenden Quellen auch zu Edward Said zum Nachlesen drin. Zudem ist die Annahme von Edward Said völlig falsch, Israel sei nur wegen dem Holocaust gegründet worden. Vielmehr war die Geschichte des Zionismus für die Entstehung des Judenstaates zentral. Die israelische Politikerin und Politologin Einat Wilf betont sogar, dass wir es auch in Europa und Nordamerika häufig mit einer Verleugnung des Zionismus zu tun haben, wenn wohlwollende Freunde Israels sagen, dass es das Land aufgrund der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg und der Shoah geben würde. Doch das ist falsch, da bekanntlich der politische Kampf für Israel Ende des 19. Jahrhunderts unter anderem mit Theodor Herzl und anderen führenden Persönlichkeiten der zionistischen Bewegung einsetzte und der Kauf von Land und die Besiedelung zur gleichen Zeit einsetzten. Die Geschichte der Hachschara-Ausbildungsstätten für Juden, den Chaduzim, die Vorbereitung für die Auswanderung nach Eretz Israel, insbesondere im Zeitraum 1900 bis 1940, zeigt die Bedeutung zionistischer Praxis. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die 1893 gegründete israelitische Gartenbauschule in Ahlem bei Hannover, die zwar nicht aus zionistischen Motiven gegründet wurde, alsbald aber auch für die Auswanderung nach Israel ausbildete. Mehrere Absolventen wurden später Landschaftsarchitekten oder Gartenbauer in Israel und Palästina, darunter Yehiel Sigal und Shlomo Weinberg-Ohren. Die Betonung des selbstbestimmten jüdischen Ausbildens in der Hachschara und die Bedeutung von zionistischer Idee und Praxis sind essentiell für das Verständnis, warum es 1948 zur Gründung des jüdischen Staates kommen konnte. So, was ist sekundärer Antisemitismus? Unmittelbar nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 hat sich zwar keineswegs exklusiv in Deutschland, aber doch auch, was Quantität und Qualität betrifft, spezifisch deutsch, neben dem Schweigen eine Art Softcore-Leugnung entwickelt, um einen Begriff der Historikerin Deborah Lippstadt zu verwenden, die ihn auf heutige Tendenzen der Abwehr der Erinnerung anwendet. Die Forschung spricht vor allem vom sekundären Antisemitismus, jenem nach und wegen Auschwitz. Softcore meint im Unterschied zu Hardcore eine rhetorisch versteckte Form der Holocaust-Leugnung. Für Lippstadt ist diese softe Variante gefährlicher und zukunftsträchtiger als die offene, harte Version, da sie oft nicht erkannt, vielmehr geduldet, ja protegiert und generiert wird vom Mainstream. Ich werde zwei Kategorien, man könnte auch drei draus machen, analysieren: Derealisierung und Trivialisierung sowie Universalisierung. Okay, zügig, okay. Ich versuch's, ja, danke. Okay, tut mir leid. Folgende Beispiele stehen zwar für eine Derealisierung der Verbrechen im Holocaust, aber sogar für den positiven Bezug auf die Schutzstaffel hier und heute und Nazi-Deutschland. Zwischen Mitte Februar und Mitte März 2015 fanden in 3 europäischen Ländern, Litauen, Lettland und Estland, 4 neonazistische bzw. Nazi-Demonstrationen statt, die auf ungeheuerliche Weise zeigen, wie im Jahr 2015 in 3 EU-Ländern mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus und die Shoah umgegangen wird. Der Leiter des Simon Wiesenthal Centers in Jerusalem, der Historiker und Nazijäger Efraim Zuroff, hat diese 4 Demonstrationen erlebt und darüber berichtet. Ich selbst war im März 2010 in Riga, der lettischen Hauptstadt, Teilnehmer einer mini-kleinen Protestkundgebung gegen den dortigen Aufmarsch ehemaliger SS-Mitglieder. Also es war wirklich mini-klein, sowas kann man sich hier jetzt kaum vorstellen, wenn man hier eine Demo hätte von 1000 Nazis, Nazis heißt ehemalige SS-Männer, 80- bis 95-Jährige, und Gegendemonstrationen wären 40 oder 35 Leute. Also das wäre hier undenkbar. Ich meine, wir hätten hier erstens keine Nazi-Demo mit ehemaligen SS-Männern mit offiziellem SS-Uniform und zweitens hätten wir dann bei einer Nazi-Demo nicht nur 40 Antifa. Also das war sehr hardcore. Ein einziger Punk habe ich da gesehen, 15-jähriger Junge, der völlig isoliert war. Und das ist 2010 in dem EU-Land. Also das ist ja nicht irgendwo, sondern das ist eigentlich mitten in Europa. Und 2015 haben wir das Gleiche auch in Litauen und in Estland. Es war für mich damals ein schockierendes Erlebnis, 65 Jahre nach Ende des SS-Staates alte Männer in Uniform zu sehen, die als lettische Nationalhelden, die die Kommunisten bekämpft hätten, einfach so auf den Straßen marschieren durften, unterstützt von kahlköpfigen jungen lettischen Neonazis und der normalen Bevölkerung. In Deutschland läuft das alles natürlich viel subtiler ab. Der offenen Huldigung der SS wird eher die Gleichsetzung von Rot und Braun vorgezogen, was einen ganz ähnlichen Effekt hat. Das fast vollständige Ausbleiben von internationalen Protesten gegenüber antisemitischen Ereignissen wie diesen Demos in den 3 baltischen Staaten in der Europäischen Union zeigt eine politische Kultur des Gewährenlassens oder des Einverständnisses an. Was heißt nun sekundärer Antisemitismus? Sekundärer Antisemitismus ist ein Antisemitismus nach Auschwitz. Der israelische Psychoanalytiker Zvi Rex brachte es in seinen Worten auf den Punkt, Zitat, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Zitat Ende. Sekundärer Antisemitismus ist ein Begriff von Peter Schönbach, einem Mitarbeiter von Theodor W. Adorno. Während es damals um 1960 herum generationsspezifisch um das Nachleben des faschistischen Antisemitismus, so hat er das bezeichnet, ging, er hätte also anstatt faschistisch auch nationalsozialistisch sagen können, stellt sich das Problem heute umfassender dar. Gerade Generationen von nach 1945 und auch nach 1968 Geborenen vertreten häufig heute nicht plumpen, leicht erkennbaren Judenhass, vielmehr unter dem Deckmantel der Seriosität und Salonfähigkeit einen sekundären. Ich denke an Jakob Augstein, der war 1967 geboren, wurde als irgendwie ein seriöser deutscher Publizist und Journalist und Anteilseigner vom Spiegel gesehen und ist aber ein typischer Repräsentant des sekundären Antisemitismus.
Kommt ja noch seinem Vater, Martin Walser.
Genau, Martin Walser, ja klar. Martin Walser kommt heute auch noch hier vor. Ja, deswegen wollte ich. So, der nächste Abschnitt, den werde ich jetzt ein bisschen kürzen, aber der hat eine Relevanz, vielleicht. Diese Woche wird eine Konferenz stattfinden, eine eventuell international doch bemerkenswerte Konferenz über Martin Heidegger in Siegen in Nordrhein-Westfalen. In dem Zusammenhang möchte ich auch die paar folgenden Sachen sehen, die wichtig sind, wenn man sich mit der Erinnerung an den Holocaust beschäftigt. Heidegger?
Eine affirmative oder eine kritische?
Die Konferenz wird sehr kritisch sein, denke ich. Das denke ich noch schwer. Ja, ja. Also Heidegger und die Erinnerungsabwehr 1946-49. Eines der frühesten Beispiele, ja, eines der Modelle, wie heute die Erinnerung an die Shoah abgewehrt, weil universalisiert wird, stammt von Martin Heidegger aus einem seiner Bremer Vorträge aus dem Jahr 1949. Das Gestell, mit Bindestrich natürlich. So, Zitat. Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie, im Wesen dasselbe wie die Fabrikation von Leichen in Gaskammern. und Vernichtungslager. Und dasselbe wie die Blockade und Aushungerung von Ländern, dasselbe wie die Fabrikation von Wasserstoffbomben. Zitat Ende von Heidegger. Somit sei also die Moderne schuld an Auschwitz, die moderne Landwirtschaft. Dazu kommt schon hier die Schuldumkehr. Die Sowjetunion, auf deren Berlin-Blockade Heidegger hier anspielt, sei ebenso verbrecherisch wie jene, die Gaskammern betrieben. Wobei natürlich die Deutschen als Täter nicht genannt werden. Ein Nicht-Nennen, das der Science-Ontologie geschuldet ist. Schon 3 Jahre zuvor, 1946, hatte Heidegger in seinem Brief über den Humanismus die deutschen Täter gewürdigt und Schuld abgewehrt, wie es sich für einen Science-Ontologen gehört. Zitat: Aus demselben Grunde ist der Bezug Hölderlins zum Griechentum etwas wesentlich anderes als Humanismus. Darum haben die jungen Deutschen, die von Hölderlin wussten, angesichts des Todes anderes gedacht und gelebt als das, was die Öffentlichkeit als deutsche Meinung ausgab. Das wäre jetzt eine sehr, sehr komplizierte Diskussion über Humanismus und Hölderlin, aber es ist halt wichtig zu wissen, dass Heidegger 2 Söhne in der Wehrmacht hatte und dass er mit diesem Bezug eben sagen möchte, dass die quasi im Namen des Seins gekämpft haben und nicht im Namen von Hitler. Heidegger möchte seine deutschen Soldaten retten. Diese hätten gar nicht das gedacht, was die Öffentlichkeit oder Hitler oder Goebbels dachte und als deutsche Meinung ausgab. Vielmehr seien diese Soldaten offenbar für die Würde, in Anführungszeichen, des Seins gestorben. Denn sie seien, so sie Hölderlin kannten, gerade nicht im Sinn des Humanismus gestorben. Damit möchte Heidegger die deutschen Soldaten für sich und seine Schule reklamieren. Ja, die deutschen Lanzer erscheinen als die wahren Recken im Kampf für das Sein und gegen den Humanismus. Der Philosoph Hassan Gifsan aus Darmstadt, der wird bei dieser Konferenz auftreten in Siegen, einer der besten Heidegger-Kenner unserer Zeit, aus dem Iran, aber ist ein Deutscher, also ist im Iran geboren, aber ist seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Der Philosoph Hassan Gifsan kritisiert den deutschen Deutschen. Ich sage deutscher Deutsch, deutscher Denker, weil der Gifsan macht so ein paar lustige Bemerkungen. Er hat ein Buch, mehrere Bücher geschrieben über Heidegger und 1998 hat er seine Habilitationsschrift geschrieben und er macht noch so ein paar lustige Bemerkungen, dass es ja eine Frechheit ist, dass er als Perser sich überhaupt anmaßt, einen Deutschen zu kritisieren, aber er macht es trotzdem und das ist eine ganz lustige Bemerkung. Und das ist jetzt seine philosophische Kritik an Heidegger, Zitat von Hassan Gifsan. Das Ungeheuerliche und Grauenhafte des heideggerschen Satzes Fabrikation von Leichen, was ich vorhin zitiert habe, besteht darin, dass er die Vernichtung der Juden als Seinsgeschick fasst. Denn das Gestell ist Seinsgeschick. Jene, die Heideggers Verabschiedung der Subjektphilosophie und des Subjekts als Wohltat feiern, müssten dann auch zur Kenntnis und in Kauf nehmen, die Vernichtung der Juden hat keine Subjekte. Denn es ist das Sein, das als Gestell west und die Vernichtung ins Werk setzt. Es ist das Sein, das dem Grimm-Andrang, also immer zu Zitate von Heidegger, dem Grimm-Andrang zu Unheil gewährt, wie es in Brief über den Humanismus 1946 heißt. Und das Wesen des Bösen besteht nicht in der bloßen Schlechtigkeit des menschlichen Handelns, sondern es beruht im Bösartigen des Grimmes. Auch das ein Heidegger-Zitat. Nicht die Menschen haben Böses getan, sagt Gifsan, sondern niemand hat Böses getan. Es ist das Sein, das Unheil schickt und das Böse gewährt. Die Menschen sind dabei bloß vom Sein gebraucht. Es sind bloß Werkzeuge des Sich-ins-Werk-Setzens der Wahrheit des Seins. So gibt es keine Schuld und kein Entschuldigen. Kurz, das Ungeheuerliche und das Grauenhafte ist Heideggers Seinsdenken selbst. Heidegger hat nicht geschwiegen, auch nicht über den Holocaust. Zitat Ende. Und das ist jetzt von 1998 von dem Hassan Gifsan, was auch wichtig ist, weil heute denken manche Journalisten oder Philosophen, dass man erst heute, 2014/15, angesichts von den schwarzen Heften, wo Heideggers Antisemitismus ganz offen zutage liegt, den auch kritisieren könnte, aber man konnte den auch schon vor Jahrzehnten kritisieren. Es wäre jetzt noch weitergegangen mit Heidegger, aber das lasse ich jetzt mal weg. Walser 1979, das ist ganz wichtig, Auschwitz bewältigen. In Deutschland ist es für das Kreieren einer positiven nationalen Identität unumgänglich, Auschwitz zu trivialisieren. Den inneren Zusammenhang von Nation und Auschwitz brachte kein anderer als der damalige DKP-Sympathisant Martin Walser im Frühjahr 1979 auf den Punkt, als er in den legendären Bänden 1000 der Edition Suhrkamp vom wirkungsmächtigsten Schüler Adornos und Totengräber der kritischen Theorie, Jürgen Habermas, herausgegeben, schrieb, Zitat von Walser, Auschwitz, und damit hat sich's, verwirkt. Wenn wir Auschwitz bewältigen könnten, könnten wir uns wieder nationalen Aufgaben zuwenden. Zitat Ende. Damit brachte Walser die politische Kultur des sekundären Antisemitismus in Deutschland wie kein zweiter auf den Punkt. Auch gegen Adorno und für Heidegger legte sich der deutschnationale Autor ins Zeug. Zitat aus dem gleichen Text. Schlimmer als der geschmähte Jargon der Eigentlichkeit, ein Buchtitel von Adorno, kommt mir der Jargon vor, in dem da geschmäht wurde. So Adorno sei schlimmer als Heidegger. Der ganze nationalistische Rummel seit der Fußball-WM 2006, das Brüllen, Kreischen, die schwarz-rot-goldenen Fahnenmeere, waren 1979 jenseits von offen reaktionären Kreisen noch schwer denkbar und definitiv nicht massenkompatibel. Walser lamentierte 1979, Zitat, und selbst in Moskau, das ist ein lustiges Zitat, und selbst in Moskau oder New York darf ich nicht so rückhaltlos deutsch sein, wie die dort russisch oder amerikanisch sind. Man erwartet von mir geradezu, dass ich mein Deutschsein mit einer Art Fassung trage, wie man ein Leiden erträgt, für das man nichts kann, das man aber auch nicht mehr loswerden kann. Das ist eine ganz interessante Beschreibung von Deutschsein eigentlich von Martin Walser. Und er war also ganz traurig 1979, dass er nicht so stolz sein konnte auf sein Deutschsein wie die Amerikaner auf Amerika oder die Russen auf Russland, also Sowjetunion. Zur fast gleichen Zeit, 1978, legte der kürzlich verstorbene Schriftsteller und langjährige Autor der linken Publikumszeitschrift Konkret, Hermann Peter Piewit, einen Kranz nieder am Hermannsdenkmal und konnte nicht verstehen, dass ein Lehrer in Hamburg sich ihm gegenüber kritisch zu zwei Memoranden der Hamburger Schulbehörde äußerte. Darunter eines darüber, dass die Nationalhymne, Zitat, wieder stärker in das Bewusstsein der Schüler gebracht werden müsse. Also die Hamburger Schulbehörde hat zwei Memoranden geschrieben, 1979, und eins dieser Memoranden hat eben die deutsche Nationalhymne, dass man die stärker den Schülerinnen und Schülern näher bringen müsse. Und da hat sich ein Bekannter von dem Piewit irgendwie sehr negativ dagegen verwahrt. Und das konnte der Piewit nicht verstehen, was man dagegen haben könnte, dass nun auch die Schülerinnen und Schüler die Nationalhymne in der Schule wieder lernen. Von hier, es geht weiter hier, Piewit schrieb im gleichen Text 1978, es gäbe, Zitat, nichts Heimatloseres, Entwurzelteres, Ahaschwahrhafteres als das Kapital. Zitat Ende. Man könnte sagen, das ist eine linke Post-Holocaust-Variante des ewigen Juden, in Anführungszeichen. Der Hasch wird er als der ewige Jude bekannt ist. Von hier ist es nur ein kleiner deutscher Weitsprung ins 21. Jahrhundert, wo nicht selten, wie von IG Metall-Zeitschriften oder SPD und anderen Politikern, gegen die Heuschrecken des Kapitals agitiert wird. Dabei handelt es sich um die bekannte Aufspaltung in das produktive Industriekapital und den tollen deutschen Arbeiter auf der einen und das virtuelle Geldkapital oder Finanzkapital, wie Jürgen Elsässer und Ken Jebsen wohl sagen würden, auf der anderen Seite. Doch entscheidend ist hier der deutschnationale Einsatz von Piewit, der wie Walser zur gleichen Zeit ein Bedürfnis hatte nach deutscher Hymne oder deutscher Identität. Das war noch vor Helmut Kohl, der im Herbst 1982 seine geistig-moralische Wende, Zitat, als Vorbereitung für die Wende startete. Das war noch vor dem Besuch der SS-Soldatengräber in Bitburg durch Kohl und US-Präsident Ronald Reagan im Mai 1985 und noch vor dem Beginn des Historikerstreits am 6. Juni 1986 mit der Publikation eines Textes von Ernst Nolte, Vergangenheit, die nicht vergehen will, in der Zeitung für Deutschland, der FAZ. Jetzt geht es um das Ende der Schonzeit 1985, 76 und 69. Walsers Sehnsucht nach der Bewältigung von Auschwitz von 1979 lag vor dem 31. Oktober 1985, als in Frankfurt am Main eine Gruppe jüdischer Demonstranten, die die Bühne der Frankfurter Kammerspiele wegen des geplanten antisemitischen Stücks »Die Stadt, der Müll und der Tod« von Rainer Werner Fassbinder besetzt hatten, mit Sprüchen attackiert wurden wie, Zitat, »Kommen Sie doch nicht immer mit Ihrem Auschwitz«, Zitat Ende, wie Henrik M. Broder in seinem Buch »Der ewige Antisemit« festhielt. Es war das Ende der Schonzeit, wie es ein bekannter Vertreter des kulturellen Establishments damals nannte. Den Namen darf man nicht nennen, also damals nicht, da musste sein Bruder was schwärzen. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute sagen dürfte, kann man nachlesen. Doch dieses Ende der Schonzeit war für Juden schon längst gekommen. Spätestens mit der Selektion von Juden und Nichtjuden am Flughafen von Entebbe in Uganda nach der Entführung eines Verkehrsflugzeugs am Sonntag, den 27. Juni 1976, auf dem Weg von Athen nach Paris von Tel Aviv kommend. Spätestens am 1. Juli 1976 wurden dabei Juden von Nichtjuden durch deutschen Entführer der revolutionären Zellen RZ, Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann selektiert. Als eine der Entführten Böse ihre in Auschwitz eintätowierte Nummer auf dem Unterarm zeigte, meinte er, er sei Marxist und kein Nazi. Zu Wilfried Böse muss man noch sagen, das ist ja eine wirklich linke Geschichte. Man kann nachlesen bei der Autobiografie von Micha Brumlik, dem bekannten jüdischen Publizisten und Pädagogen, dass er in der gleichen Gruppe war wie Wilfried Böse. Also er war, glaube ich, so ein Schriftführer in der Roten Zelle Bockenheim oder so in Frankfurt 1969 und wurde also später zum Hardcore-antisemitischen Terroristen, während andere aus der Gruppe ganz andere Wege eingeschlagen haben. Und schon die Tupamaros West-Berlin hatten am 9. November 1969 mit einer Bombe vor dem jüdischen Gemeindehaus in Berlin ihren Antisemitismus und ihre Form der Erinnerungsabwehr unzweideutig zum Ausdruck gebracht. Den nächsten Abschnitt tue ich auch ein bisschen kürzen, aber erwähnen möchte ich Ihnen Sarrazins Stolz auf Deutschland der 1950er Jahre, was vielleicht nicht so häufig betrachtet wird, wenn es um Sarrazin geht. Die Konservativen stehen mit ihrer Form der Erinnerungsabwehr nicht im Abseits, weil bislang hatten wir eher so linke Beispiele, von Heidegger mal abgesehen. Aber die Konservativen geben vielmehr seit Jahren den Ton an und ergänzen linke Formen des Antisemitismus auf ihre Weise. Ein ganz typisches Beispiel ist der Bestsellerautor und Ex-Politiker Thilo Sarrazin. In seinem über 1 Million Mal verkauften Buch Deutschland schafft sich ab von 2010 schreibt der SPD-Mann, Zitat, die Bundesrepublik der frühen 50er Jahre war ein sehr modernes Staatswesen. Nach den zwei verlorenen Kriegen hatten sich katastrophale Folgen gezeigt. Die Institutionen waren zerstört, die Traditionen infrage gestellt und die Bevölkerung durch Flucht und Vertreibung durcheinandergewirbelt. Doch die spezifischen deutschen Stärken, ein hoher Standard in Wissenschaft, Bildung und Ausbildung, eine leistungsfähige Wirtschaft und eine qualifizierte Bürokratie, in den 50er Jahren, waren durch die Katastrophe des Krieges und die Zerstörung der Infrastruktur erstaunlich wenig beeinträchtigt worden. Die Angehörigen der Führungsschichten und der Bürokratie waren zu 90% willige Helfer der Nazi-Diktatur gewesen. Das wirkte sich aber keineswegs auf ihre Effizienz beim Wiederaufbau aus. Ganz und gar ungebrochen und durch die Katastrophe, das ist die Pointe hier, durch die Katastrophe und die Chance zum Wiederaufbau sogar noch angestachelt, waren der doch traditionelle deutsche Fleiß und der Hang zum Tüfteln und Verbessern. Also die Niederlage im Zweiten Weltkrieg hat die Deutschen noch angestachelt, die sagen wir, umso besser weiter und tüfteln und verbessern die Welt. Diese Passage aus Sarrazins Bestseller, man muss das wirklich insofern ja ernst nehmen, das Buch wurde über 1 Million Mal verkauft. Also das ist nicht irgendwie was von irgendeinem Spinner, was ein paar Leute lesen oder so. Das ist nicht NPD, sondern das ist Mainstream. Das ist absoluter Mainstream, eines der bestverkauften oder wenn nicht das bestverkaufte Sachbuch überhaupt also in den letzten 60 Jahren. Diese Passage aus Sarrazins Bestseller, in dem es nur am Rande gegen Muslime und den Islam zentraler schon fürs Kinderkriegen und gegen Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger geht, denen zur Heizkostenreduzierung ernsthaft empfohlen wird, Pullover anzuziehen, zeigt, wie deutsche Ideologie im 21. Jahrhundert funktioniert. Es ist die Volksgemeinschaft der Selbstgerechten, der Tüftler und Weltverbesserer. So, den Rest kürzen wir hier. Rot gleich Braun, EU und Staatsideologie und der Super-Gauk. Der Bundespräsident Joachim Gauck möchte den 23. August, den Tag des Hitler-Stalin-Paktes von 1939, als neuen Feiertag einführen lassen, damit Rot und Braun europaweit als gleich schlimme Übel erkannt würden. Auch Martin Schulz von der SPD, der Europapolitiker, möchte das auch, das kann man sehen auf Facebook, da hat er letztes Jahr im August, glaube ich, auch sich dafür ausgesprochen, dass dieser Tag zu einem gesamteuropäischen Gedenktag wird. Joachim Gauck ist als politischer Aktivist bei der Veröffentlichung des Schwarzbuchs des Kommunismus 1998, der Prager Deklaration 2008 und der Initiative 23. August 1939 von 2009 an vorderster Front mit dabei. Darum sieht auch die Neue Rechte in Gauck ihren Kandidaten, wo er vor ein paar Jahren gewählt wurde, wenn die Wochenzeitung Junge Freiheit titelte: Wir sind Präsident. Also das war schon beachtlich. Die haben also, wir haben hier ein Buch da drüben liegen, das heißt Der Super-Gauck. Das haben wir in 18 Tagen produziert. Also einige Freunde, Bekannte von mir international, weil wir ahnten, dass sowas passieren könnte mit dem Gauck. Und einige haben da schon vorgearbeitet, hatten schon Texte über ihn geschrieben oder waren gerade dabei, was zu schreiben. Also haben wir dieses kleine Buch gemacht und dieser Titel von der Jungen Freiheit war wirklich bemerkenswert. Wir sind Präsident. Also die als das Flaggschiff der Neuen Rechten dachten, das ist jetzt unsere Präsidentschaft. Vom Spiegel bis zur Achse des Guten wird die Kritikfähigkeit als Ausscheren aus dem Konsens, der demokratisch mit volksgemeinschaftlich verwechselt, diffamiert und vollkommen unsouverän aufgeheult. Seit langem wird von Vera Lengsfeld, eine Autorin der Achse des Guten, Gauck promotet. Warum also regen sich viele Gauck-Fans dermaßen über Kritik auf, stehen doch fast alle Mainstream-Medien und ca. 90% der Wahlfrauen und Männer in der Bundesversammlung hinter ihnen. Diese deutschen Zustände zeichneten sich damals, 2012, dadurch aus, dass ein Grüner wie der damalige Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag, Jürgen Trittin, am 24. Februar 2012 in der TV-Sendung Maybrit Illner dem Journalisten Dennis Yücel Schweinejournalismus vorwarf. Yücel hatte sich auf einen Vortrag Gaucks aus dem Jahr 2006, den ich bereits im Kontext einer Analyse der Prager Deklaration und des Antisemitismus im Sommer 2010 kritisierte, in der Ukraine und an anderen Orten, bezogen. Joachim Gauck sagte nämlich am 28. März 2006 in einem Vortrag, Zitat: Unübersehbar gibt es eine Tendenz der Entweltlichung des Holocaust. Das geschieht dann, wenn das Geschehen des deutschen Judenmordes in eine Einzigartigkeit überhöht wird, die letztlich dem Verstehen und der Analyse entzogen ist. Offensichtlich suchen bestimmte Milieus postreligiöser Gesellschaften nach der Dimension der Absolutheit, nach dem Element des Erschauerns vor dem Unsagbaren. Da dem Nicht-Religiösen das Summum Bonum Gott fehlt, tritt an dessen Stelle das absolute Böse, das den Betrachter erschauern lässt. Das ist paradoxerweise ein psychischer Gewinn. Also für viele, die nicht sehr gläubig sind, ist es ein psychischer Gewinn seiner Sicht, der zudem noch einen weiteren Vorteil hat. Wer das Koordinatensystem religiöser Sinngebung verloren hat, manche haben das verloren leider, denkt er, und unter einer gewissen Orientierungslosigkeit der Moderne litt, der gewann mit der Orientierung auf den Holocaust so etwas wie einen negativen Tiefpunkt. Also was ganz Tolles sei. Auf den, so die unbewusste Hoffnung, so etwas wie ein Koordinatensystem errichtet werden konnte. Das aber wirkt tröstlich angesichts einer verstörend ungeordneten Moderne. Also das ist eine wirklich sehr, sehr bemerkenswerte, auch sehr deutsche Analyse der Erinnerung an Holocaust, dass Leute, die das tun, zumindest in Teilen eine Art Religionsersatz hätten, wenn sie an Holocaust erinnern, weil wir ja in einer, also zumindest die Gottlosen unter uns, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Wer je wissen wollte, wie sekundärer Antisemitismus funktioniert, weiß es jetzt. Hier wird die Erinnerung an Auschwitz verhöhnt und abgewehrt. Der Historiker Wolfgang Benz, dessen Doktorvater Karl Bosel ein Nazi war, was Benz bis heute nicht irritiert, stellt sich mit Werf hinter Gauck und erklärte zur zitierten Passage auf die Frage der Taz, ob das eine Relativierung des Holocaust sei: Nein, Gauck fordert eine Rationalisierung, also eine konkrete Betrachtung der Geschichte. Das ist weder Verleugnung noch Verharmlosung. Zitat Ende von Benz. Gauck sekundiert der extremen Rechten der Jungen Freiheit, die von einer, Zitat, Sakralisierung des Holocaust spricht. Gauck sagt, dass der Judenmord in eine Einzigartigkeit überhört werde, was jedoch als ein psychischer Gewinn zu verbuchen sei für diese quasi Gläubigen ohne Gott, aber mit Auschwitz. Jetzt möchte ich kurz auf internationale Debatten kommen, auf die ich ganz am Ende auch nochmal eingehe, weil das auch sehr unbekannt ist, denke ich, hierzulande, auch auch in universitären Kreisen und auch in politischen Kreisen, aber ziemlich große Bedeutung hat, wenn es um die Erinnerung an den Holocaust und auch an Nazi-Deutschland geht. Geschichtsrevisionismus im 21. Jahrhundert, Universalisierung des Holocaust. In der internationalen Forschung wird zum Beispiel von Kaisers Holocaust, das ist ein Buchtitel, also der Kaisers Holocaust, Kaisers, also da meinen sie Wilhelm II., Kaisers Holocaust, also der Beziehung von Kolonialismus und Vernichtung oder von einer imaginären Linie von Windhoek nach Auschwitz, das ist auch ein Buchtitel, dahergeredet. Letzteres ist der Titel eines Buches des Afrikaforschers Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg. Der Historiker und ebenfalls Afrikaforscher Jakob Zollmann vom Wissenschaftszentrum Berlin hat Zimmerer und einige seiner postkolonial argumentierenden Kollegen en Detail untersucht und scharf kritisiert. Das ist also, da gibt es zwei ganz ausführliche Texte von Jakob Zollmann zu dieser Diskussion von 2007 und 2013, weil die ist in der sogenannten, das ist in Sozialwissenschaften höchst angesagt und Literaturwissenschaften postkolonialen Diskussion, also mega angesagt, dass man versucht, den Kolonialismus und den Rassismus Europas und Deutschlands und aller anderen europäischen Länder oder auch anderer rassistischer Kolonialmächte, die es gab, als Vorläufer des Holocaust und des SS-Staates zu bezeichnen, was nun also vorne und hinten überhaupt in gar keiner Weise passt. Insbesondere der Antisemitismus wird in seiner sehr spezifischen auf die Vernichtung aller Juden und nicht nur einer bestimmten Gruppe irgendwo, wie es beim Rassismus passiert, völlig derealisiert. Aber auch empirisch ganz konkret, das kann man nachlesen, zum Beispiel auch bei der Arbeit, Doktorarbeit von dem Jakob Zollmann, war die Situation in Deutsch-Südwestafrika um 1900 eine ganz andere, also er hat selber da geforscht in dem Land vor einigen Jahren, als das zum Beispiel Jürgen Zimmerer aus Hamburg da insinuiert. Das ist eine höchst interessante Diskussion und die führt weit zurück in die 50er Jahre oder kurz nach dem Holocaust schon, wo es mehrere, so heute würde man sagen postkoloniale Autoren gab, auch im Umfeld von sehr bekannten Befreiungskämpfern wie Frantz Fanon, die damals schon gesagt haben, zum Beispiel Dubois war einer von denen, die haben gesagt, uns schockiert der Holocaust überhaupt nicht, weil das schockiert die Europäer nur deswegen, weil Weiße andere Weiße ermordet haben. Ja, das ist so zynisch und sehr erinnerungsabwehrend ging es schon relativ kurz nach dem Ende des SS-Staates zu, weil die Leute gesagt haben, naja, der Kolonialismus, die Conquista 1492, der europäische Rassismus wäre genau das gleiche gewesen wie der Holocaust und jetzt auf einmal würden sie groß Theater schreien in Europa, weil es was Schlimmes passiert sei anscheinend. Dabei ist es für solche Leute nichts Besonderes. Da gibt es ein ganz, ich habe das versucht auch in einem Buch, in meinem letzten Buch auf Englisch darzustellen, lange Diskussion über zum Beispiel Holocaust in Amerika, gibt es da Leute, die Bücher darüber geschrieben haben, die von einem 500-jährigen Holocaust, der in Amerika stattfindet, schreiben, also von 1492 bis heute.
Kannst du noch mal etwas bremsen?
Bremsen, ja. Okay, gut. Dann tue ich auch noch ein bisschen kürzen vielleicht, dann kann ich die wenigen Sachen, die ich da noch sagen werde, vielleicht ganz kurz langsamer vortragen. Der deutsche Opferdiskurs. Während bis in die 1980er Jahre in der BRD der 8. Mai als Niederlage oder Beginn der Besatzung betrachtet wurde, je nachdem, ob man für die CDU oder den CSU-Stahlhelm-Fraktion im Bundestag oder für die NPD und die Neue Rechte am Hermannsdenkmal in Detmold patrouillierte, wird seit einiger Zeit eher vom Opfer gesprochen. Das ist ja auch der Titel des Vortrags. Alle möchten wenigstens ein bisschen Opfer gewesen sein. Opfer der bösen Nazis, doch vor allem Opfer der Engländer, der Amerikaner, der Russen und Tschechen. Bücher, Texte und Filme über den Luftkrieg von Jörg Friedrich vergleichen schon sprachlich Auschwitz mit Dresden und benutzen das Wort Krematorium ganz gezielt für Deutsche als Opfer, nicht als Täter. Dazu kommt der Topos der Vertreibung der Deutschen, dem sogar ein riesiges Zentrum gegen Vertreibung im Herzen des neuen Berlin gewidmet ist, unmittelbar angrenzend an die Topografie des Terrors. So viel Gleichmacherei, so viel Trivialisierung des Holocaust war nie seit 1945. Es ist das Zeitalter des obsessiven Komparatismus. Dazu passt die Kritik am Dresden-Mythos, das ist wohl der bekannteste Mythos sozusagen bezüglich des Opferstatus der Deutschen, der Dresden-Mythos, des Publizisten Henning Fischer, der auch die, Zitat, Ablösung der Schlussstrich-Fraktion durch die Bekenntnisfraktion ab Mitte der 1990er Jahre untersucht. Antonia Schmid hat darüber hinaus die Bedeutung von Filmen und TV-Produktionen für den deutschnationalen Diskurs über den Nationalsozialismus untersucht, wie Dresden oder Die Gustloff oder Die Flucht. Vor allem der Film Der Untergang steht symbolisch für den neuen deutschen Diskurs, für die Auslöschung der Geschichte, wie der Historiker und Publizist Hannes Heer es nennt. Himmlers Adjutant Fegelein erscheint in diesem Film irgendwie sympathisch. Hitlers Geliebte Eva Braun überzeuge durch, Zitat von Hannes Heer, ihre Natürlichkeit und ihren Frohsinn. Und Hitlers Chefsekretärin Traute Junge gewinnt das Herz der Zuschauerinnen und Zuschauer im Sturm, wie Hannes Heer kritisch analysiert. Das ist das Ende der Erinnerung an Nazi-Deutschland als einem verbrecherischen Land und einer entsprechenden Bevölkerung. So, jetzt wäre gekommen ein Abschnitt über Goldhagen, den ich jetzt hier weglasse, wo ich da betonen möchte, dass speziell die deutsche Spezifik von Goldhagen untersucht wurde und auch einige linke Autoren da noch Leerstellen haben. Weitermachen möchte ich aber mit der heutigen Zeit, 2006, und dem deutschen nationalen A priori, wie es ja auch angekündigt ist, und Matthias Matusek. Wann ging der National, und das, es geht natürlich immer, wenn ich jetzt dieses stolzdeutsche Ideologem oder das nationale A priori, wie ich es nenne, untersuche, geht es natürlich immer direkt um die Beziehung zur Erinnerung an Holocaust und an Nazi-Deutschland, wie ich versuche dann auch in Zitaten zu zeigen. Wann ging der nationale Taumel, wie man das nennen könnte, so richtig los? Mit Jürgen Klinsmann und dem sogenannten Sommermärchen vom WM-Sommer 2006, als nur dank Italien die DFB-Elf gestoppt werden konnte, in seinem Buch von 2006, kurz davor erschienen, Wir Deutschen, warum uns die anderen gern haben können, des damaligen Spiegel-Ressortleiters und heutigen Springermannes Matthias Matusek, spricht er mit der Journalistin Sarah Kuttner. So, Matusek, es gibt zum Beispiel die Parole Nie wieder Deutschland. Es gibt den Wunsch mancher Deutscher, die sagen, nie wieder Deutscher, lieber Europäer sein oder lieber Weltbürger sein. Sarah Kuttner, das ist genauso dämlich. Zitat Ende. Matusek ist ganz begeistert, ob der neuen deutschen Welle im Popgeschäft. Gruppen wie Mia oder Peter Heppner und Paul van Dyk haben es ihm angetan. Wenn Mia singt, fragt man mich jetzt, woher ich komme, tue ich mir nicht mehr selber leid. Oder Wir sind wir von Heppner und van Dyk. Dieses von Mia, das ist damals ein Lied gewesen, fragt man mich jetzt, woher ich komme, tue ich mir nicht mehr selber leid, passt genau zu Walzer von 1979, der ja gern so er selbst gewesen wäre in Moskau oder in den USA und überhaupt nicht so stolz deutsch sein konnte, weil das die anderen nicht so prickelnd fanden damals. Matthias Matusek ist ebenso angetan vom TV-Philosophen und Heidegger-Jünger Peter Sloterdijk, für den Wolfsburg die, Zitat, interessanteste Stadt Deutschlands ist. Kein Wunder, also meint wahrscheinlich nicht wegen Fußball, aber ich sage nur, kein Wunder, dass einem Sloterdijk gerade Wolfsburg so gefällt, wenn man bedenkt, dass diese Stadt 1938 als Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben gegründet wurde. Also war das größte Projekt von Kraft durch Freude, 1938 die Gründung der Stadt bei Fallersleben, die später Wolfsburg genannt wurde. Das war dann ein bisschen zu peinlich, nach 45 konnte man das nicht neben den Namen, weil wenn dann in der Bundesrepublik eine Stadt des KDF-Wagens der Fallersleben, das wäre zu eindeutig gewesen, dass es irgendwie eine Gründung war aus Nazi-Deutschland, also haben wir sie umbenannt in Wolfsburg. Von der Volkskunde über den Volksempfänger, den VE 301, ich habe dann vor vielen Jahren mal ein bisschen was dazu geschrieben, zu dem Volksempfänger-Radio-Gerät, der hieß VE 301. Und ein Forschungstext von Chup Friemert, Radiowelten, zur Ästhetik der drahtlosen Telegrafie, 1996 erschienen, der hat damals die These aufgestellt, dass er kaum ein Massenprodukt oder ein Gebrauchsgegenstand Radio kennt, der so eindeutig mit einem sehr historischen politischen Termin verknüpft war, wie dieser Volksempfänger 301, weil das 301 bezog sich auf 30. Januar. Also damit wurde ganz klar angezeigt von diesem Radio, das ist unser Nazi-Radio, an diesem Tag wurde Hitler Reichskanzler. Also da hieß es VE 301 bis hin zum Volkswagen, führt die volksgemeinschaftliche Linie im Nationalsozialismus. Matusek schreibt weiter 2006, Zitat, ich bin nicht tief traumatisiert, denn ich denke nicht oft an die deutsche Schuld und den Holocaust. Zitat Ende. Er attackiert eine angeblich sündenstolze deutsche Linke und kämpft wie sein Vater im Geiste Martin Walser gegen eine, Zitat, moralische Keule. Matusek ist ganz euphorisch, ob der Inneneinrichtung im Haus des Journalisten Ulf Poschardt, dessen Innenleben wesentlich schuldfreier, Zitat, daherkomme, als das seiner 68er Eltern. Poschardt ist Jahrgang 67, ist ein bekannter Journalist der Welt. Poschardt möchte zurück zum Vorkriegsdeutschland, auch architektonisch, wie Matusek schreibt. Sein Haus sei, Zitat, minimalistisch, ja soldatisch eingerichtet, und umgehend kommt Matusek auf Dresden zu sprechen und die bösen Engländer, die die Frauenkirche zerstört und die Großmutter seiner Frau traumatisiert hätten. Poschardt steht für Matusek somit jenseits der, Zitat, Selbstgeißelungsprozessionen. Also die meisten Leute, die also Deutschland kritisieren oder die Erinnerungsabwehr kritisieren hätten, würden dauernd Selbstgeißelungsprozessionen durchführen. Er steht journalistisch wie die Inneneinrichtung seines Hauses betreffend für die ungezwungenen, befreiten, neuen, stolzdeutschen Bataillone. Zitat, ich finde, Partypatriotismus ist für unser Land mit so einer düsteren Geschichte wie Deutschland, was den Nationalismus betrifft, etwas ganz Fantastisches, erklärte Ulf Poschardt, stellvertretender Chefredakteur der Welt am Sonntag, wie es in einem Bericht auf Dreisat 2012 hieß. Die Grüne Jugend München, die sich gegen Nationalismus und Deutschtümelei während Fußballgroßereignissen wandte, wurde von Ulf Poschardt abwertend als Antideutsche bezeichnet. Hingegen hat die Sozialpsychologin Dagmar Schedewi in Interviews mit Fußballanhängern empirisch untersucht, das war eine harte Arbeit, die ist da wirklich hingegangen, hat sie auch mal, glaube ich, in Interviews erzählt, auf diese Fanmeilen und hat mit den Leuten gesprochen. Das war, glaube ich, also ein sehr heftiger Vorgang gewesen. In welcher Beziehung möglicherweise kapitalistische Ökonomie, Versagensängste oder sozialer Abstieg in Relation stehen zu Nationalstolz. Dreisat berichtete dazu, Zitat, Schedewi erklärt das neue Streben nach Zugehörigkeit zur Nation mit Adorno und seiner Theorie der narzisstischen Kränkung. Wer im Alltag gedemütigt wird, sucht Zuflucht im Opium des Kollektivstolz. Zitat Ende. So, abschließend möchte ich jetzt noch was sagen über Amerika. Habe ich ja auch angekündigt, dass es auch um Amerika gehen soll, wo die Diskussionen auch sehr intensiv sind über die Erinnerung an Holocaust seit vielen Jahren. Ich habe ein Jahr mal in den USA gelebt, wo ich an der Yale University war und habe da sehr viele Leute kennengelernt und auch selber Vorträge gehalten zu dem Zeitpunkt und andere Vorträge gehört natürlich. Das ist eine sehr spannende Diskussion, die hier sehr unbekannt ist. Und leider keineswegs im positiven Sinne sich mit Holocaust-Gedenken beschäftigt, sondern durchaus eher ein negatives Beispiel ist, wie ich versuche, werde zu zeigen, die ein paar Analysen. Das Ende der Erinnerung an den Holocaust in Amerika, Fragezeichen. Der Forscher in jüdischen Studien Alvin Rosenfeld aus Indiana hat 2011 das Buch The End of the Holocaust publiziert, das vor kurzem 2015 auch in deutscher Sprache erschien. Rosenfeld befürchtet eine zunehmende Trivialisierung des Holocaust, was auch mit dem Begriff Amerikanisierung des Holocaust Eingang in die Forschung gefunden hat. Dazu gehört auch die Debatte über die Einzigartigkeit der Shoah bzw. die Uniqueness of the Holocaust, wie sie zum Beispiel von dem Historiker und Forscher in jüdischen Studien Stephen T. Katz von der University Boston geführt wurde. Der französische Publizist und Public Intellectual Bernard-Henri Lévy hat eine der prägnantesten Analysen der Einzigartigkeit der Shoah publiziert und die völlige Sinnlosigkeit des Holocaust betont. Alvin Rosenfeld analysiert durchaus spezifisch amerikanische Formen der Erinnerung, die der Inklusion geschuldet sind, also dem für die politische Kultur der Vereinigten Staaten typischen Prinzip der Abwehr des Partikularismus. Besonderheiten dürfen selbst im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel wäre es undenkbar gewesen, dass die US Army sagt, wir kämpfen hier für die Juden, wollen die Juden unterstützen. Das wäre undenkbar gewesen. Die haben einen Krieg geführt, der anders begründet wurde, aber niemals mit den Juden. De facto gab es ja massiv auch Antisemitismus in Amerika. Manche Flüchtlingsschiffe wurden nicht reingelassen, wie die St. Louis es war. Also das ist kein Zufall gewesen, sondern hat mit einer bestimmten politischen Kultur in Amerika schon zu tun, wie Alvin Rosenfeld auch viele andere Forscher schon untersucht haben. Besonderheiten dürfen jedoch selbstverständlich in Amerika, das ist ja ein großer Unterschied zu Deutschland, grenzenlos privat ausgelebt werden. Aber im öffentlichen Raum sieht das anders aus. Hier am Beispiel der Holocaust-Erinnerung. Das geht los mit der Definition, wer Opfer des Holocaust war. Das ist eine Diskussion, die in Europa schwer verständlich ist, da der Holocaust die Vernichtung der europäischen Juden, von 6 Millionen Juden, meint. Doch 1979 sprach der damalige US-Präsident Jimmy Carter am Holocaust-Gedenktag in USA in Anlehnung an Simon Wiesenthal von 11 Millionen Opfern im Holocaust. Damit meinte er offenbar sowjetische Kriegsgefangene, Sinti und Roma, Homosexuelle, politische Gegner der Nazis und andere, die alle Opfer waren, aber die keine Opfer des Holocaust waren. So würden wir das jedenfalls in Europa nicht definieren. Und Albin Rosenfeld auch nicht. Albin Rosenfeld analysiert weiter. Zur Amerikanisierung des Holocaust, in Anführungszeichen, gehört auch, wiederum typisch amerikanisch, die Betonung des, jeweils Zitat, Guten, des Optimismus, von Freiheit, Diversität und Gleichheit. Zentral seien Tendenzen der, Zitat, Individualisierung, Heroisierung, Moralisierung, Idealisierung und Universalisierung. Zitat Ende. Insofern sei es kein Zufall, dass ein Film wie Schindlers Liste von Spielberg Weltruhm erlangte. Dabei ist der Plot, so Albin Rosenfeld, völlig untypisch für den Holocaust, da es nur extrem wenige Retter und extrem wenig Gerettete gab. Doch so kann ein guter Deutscher promotet werden und eine positive Message bleibt hängen. Ähnlich abstoßend passiere mit Anne Frank, die kaum als ermordetes jüdisches Mädchen, vielmehr als Ikone jugendlichen Überlebenswillens erinnert werde. Ganz typisch für die, Zitat, Amerikanisierung des Holocaust ist laut Albin Rosenfeld eine Aussage einer ehemaligen Direktorin für Kommunikation beim US Holocaust Memorial in Washington D.C., die ernsthaft sagte, Zitat, das ultimative Ziel des Museums sei es zu zeigen, was Menschen Menschen antaten und nicht, was deutsche Juden antaten. Also das ist eine ganz paradoxe, ungewöhnliche Formulierung, also vor allem in den USA, aber sehr typisch für dieses Museum, eines der größten Holocaust-Gedenkmuseen überhaupt, im Herzen von Washington D.C., wie Albin Rosenfeld untersucht. So, jetzt kommen nochmal ein paar Schlussbemerkungen. Ich habe versucht zu zeigen, dass es in der Bundesrepublik eine Tendenz zur Selbstversöhnungsrhetorik gibt, die der Literaturwissenschaftler Klaus Briegleb schon Ende der 1980er Jahre diagnostizierte, als er schrieb, Zitat, jede vaterländische Neuordnung im Vergangenheitsdiskurs, die unsere Opfer in Anführungszeichen in die Zwielichtigkeit der Kriegserinnerungen stellt, um die Selbstversöhnungsrhetorik, auch die kritische, an ihnen entzünden zu können, ist strukturell antisemitisch. Zitat Ende. Vor wenigen Jahren legte Briegleb mit einer Studie über die Schriftstellergruppe 47, Walser und Grass und Hans-Werner Richter und viele andere, ein weiteres sehr fein gearbeitetes Buch vor, das noch die feinsten Verästelungen des deutschen Nationalen a priori findet, dekodiert und kritisiert. Dramatisch sieht es nicht nur in der Bevölkerung aus, wo ganz offene antisemitische Ressentiments auf Dinnerpartys der politischen und kulturellen Elite in den Nobelvierteln der Großstädte zu hören sind und von Schlägern auf den Straßen umgesetzt werden. Doch wie gezeigt sind es auch internationale Tendenzen, die einer emphatischen Erinnerung immer stärker im Wege stehen. Gerade die Forschung ist ein großes Problem. Viele Forscherinnen und Forscher im Bereich Holocaustforschung, Postkolonialismus und Geschichte lehnen entweder die Einzigartigkeit des Holocaust ab oder und frönen antizionistischen Ressentiments. Die Ablehnung der Einzigartigkeit der Shoah, die Abwehr der substanziellen Kritik des deutschen Antisemitismus vor 1933 und nach 1945 sowie während des Nationalsozialismus sowie die Attacken auf Israel durch weite Teile, gerade auch der jüdischen Studien und der Antisemitismusforschung, tun ihr Übriges, nicht nur in Deutschland. Ich habe da vor einigen Jahren mal in einem Vortrag in Jerusalem 2002 formuliert, die Deutschen mögen nur tote Juden, Islamisten gar keine. Und ich denke, da steckt vielleicht ein bisschen Wahrheit drin, weil also Islamisten erinnern nicht mal den Holocaust und mögen auch keine Juden. Die Deutschen mögen die Juden, aber am liebsten, wenn sie tot sind. Seit dem Sommermärchen von 2006 sind die ganz normalen Deutschen, oder viele ganz normalen Deutschen, so frech und stolzdeutsch wie noch nie seit 1945. Pegida ist nur der vulgärste und massenhafteste Ausdruck dafür. Die Deutschen haben die europäischen Juden vernichtet. Das deutsche Judentum wurde ausgelöscht. Es gibt wieder jüdisches Leben in Deutschland. Aber das ist nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem, was jüdisches Leben vor der Shoah in Europa bedeutete. 6 Millionen Juden wurde aus keinem anderen Grund als dem, Jude zu sein, von den Deutschen und ihren europäischen Helfern ermordet. Der Zivilisationsbruch Auschwitz ist das unsagbarste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Wladimir Jankelewitsch aus seinem Text Verzeihen aus dem Jahr 1971. Zitat: Ja, die Erinnerung an das, was geschehen ist, ist in uns unauslöschlich. Unauslöschlich wie die Tätowierung, welche die aus den Lagern davongekommenen noch auf dem Arm tragen. In jedem Frühling blühen die Bäume in Auschwitz, wie überall. Denn das Gras ist nicht angewidert von dem, davon in diesen verfluchten Gefilden zu wachsen. Der Frühling unterscheidet nicht zwischen unseren Gärten und diesen Orten unaussprechlichen Elends. Heute, wo die Sophisten uns das Vergessen empfehlen, werden wir nachdrücklich unser stummes und ohnmächtiges Entsetzen vor den Hunden des Hasses zum Ausdruck bringen. Wir werden nachdrücklich die Agonie der Deportierten ohne Bestattung und an die kleinen Kinder denken, die nicht zurückgekehrt sind. Denn diese Agonie wird dauern bis ans Ende aller Tage. Ende.